Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren. Aber nicht nur im Sport, auch in jedem anderen Beruf kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung und der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der Oktoberausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert.
Hallo Christian Bollert.
Guten Tag.
Guten Tag. Hast du WM geguckt?
Indirekt. Ich habe Live-Ticker geguckt, weil ich habe tatsächlich mich am Wochenende dazu entschieden, während die WM lief, sowohl die Frauen- als auch die Männerabteilung, im Café zu sitzen und ein Buch zu lesen und habe aber dabei immer im Live-Ticker geguckt, weil da war es nochmal so schön sonnig und deswegen habe ich das so ein bisschen
kombiniert. Deswegen bist du rein ins Café gegangen?
Nee, draußen. Also ich saß vorm Café in der Sonne auf dem Stuhl, habe ein Buch gelesen und habe aber tatsächlich alle 5 Minuten geguckt, wie es steht. Und wenn du mich festnageln willst, wer so meine Favoriten waren und wie ich das so fand, muss ich sagen, beim Männerrennen hätte ich es dem Bardet gegönnt, ohne Frage, aber hat dann eben nicht geklappt. Und beim Frauenrennen, Liane Lippert, habe ich da so ein bisschen die Daumen gedrückt. Klar, die hatten wir vor ein paar Wochen erst hier im Gespräch bei Detektor FM. Galt auch so ein bisschen als die deutsche Hoffnung für den Kurs, war dann aber wohl offensichtlich doch zu schwer und die Niederländerin doch ein Ticken zu stark.
Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es mir
nicht.
Aber, nee, gar nicht. Bin noch nicht dazu gekommen, das nachzuschauen. Man kann ja so zumindest die letzten 80 Minuten, glaube ich, oder so, kann man nachschauen. Wahrscheinlich auch das ganze Rennen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Wir haben ja hier die Sendung zu produzieren und ich habe es mir nacherzählen lassen von Herrn Klötzer.
Ach, das kann er wahrscheinlich gut. Das ist sozusagen der Klötzer Live-Ticker zeitversetzt danach.
Ja, genau, weil ich habe ihn angerufen. Ich saß auf dem Rad kurz danach und da hat er mir erzählt, wie das ausgegangen ist, weil ich wollte es wissen.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir in diese Ausgabe und die ist ja auch so ein bisschen zeitversetztes Podcasten, Radio, alles in allem mit Jens Klötzer.
Ja, und wir schauen ja schon ins nächste Jahr, denn es geht ja schon um die nächste WM. Mehr nach diesem Song. Keep messing around to get paybacks. Everybody wanna know who's real. Backseat black limousine. Now let me show how I feel. I don't ever fuck with the scene. Now we got green light. Watch out for the snakes, cause you know snakes bite. Wenn ein Fahrrad richtig gut passt, dann kann es eine wahre Genussmaschine sein. Doch wenn es nicht richtig eingestellt ist, wird es auch ganz schnell mal zur Qual. Weil es vielen Menschen so geht, gibt es Bikefitter. Das sind Leute, die einen nach allen Regeln der Kunst vermessen und das Fahrrad richtig einstellen. Danach soll es dann besser funktionieren. Lotte Kraus macht das seit 10 Jahren und spricht mit uns über ihren Beruf, das Bikefitting.
Habe ich auch noch nie gemacht. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema und freue mich schon aufs Gespräch. Jens Klötzer vom Tourmagazin, der hängt sich auch gleich mal in den Windschatten und geht mit uns die Komponenten am Fahrrad durch, die wir noch selber einstellen können und auch ein bisschen austauschen können, damit eben Fahrradfahren wirklich mehr Spaß macht, auch wenn man sich so ein Fitting vielleicht nicht leisten kann oder auch vielleicht nicht leisten will.
Mit Björn gehen wir dann auf eine Ausfahrt des Monats und lernen ein Fahrzeug kennen, über das wir noch nie im Antritt gesprochen haben. So viel können wir verraten, es sorgt regelmäßig für Gänsehaut.
Und für Aufregung wiederum hat eine Pressemitteilung des Weltradsportverbandes, der UCI, gesorgt. Der will nämlich ab dem kommenden Jahr eine E-Mountainbike-Weltmeisterschaft austragen. Und du hast gerade schon gesagt, darum geht's auch in dieser Sendung. Wir sprechen über die Hintergründe und die Perspektiven mit Josh Welz. Der ist seines Zeichens Chefredakteur der Magazine Bike und EMTB.
Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast.
Wer nach Italien reist, den erwartet vor allem viel Kultur. Mit insgesamt 54 UNESCO-Welterbestätten hat Italien nämlich die meisten weltweit. Neben berühmten Monumenten wie dem Kolosseum in Rom gibt es aber auch weniger bekanntes Kulturerbe zu entdecken. Die byzantinischen Mosaike in Ravenna und Monreale zum Beispiel. Oder charmante Kunststädte wie Mantua, Perugia oder Ascoli Piceno. Und wer noch einen echten Geheimtipp sucht, der wird von Matera begeistert sein. Die Stadt in der Basilikata ist 2019 europäische Kulturhauptstadt. Noch mehr Ideen rund um Ihre Kulturreise nach Italien finden Sie bei der italienischen Zentrale für Tourismus Enit. Online unter enit.de und italia.it.
Es sind nur 3 Zeilen in einer Pressemitteilung der UCI. Der Weltradsportverband hat für 2019 die Durchführung einer E-Mountainbike-Weltmeisterschaft angekündigt. In Mont-Saint-Anne in Kanada sollen im kommenden Jahr erstmals elektrisch unterstützte Bikerinnen und Biker im Kampf um die begehrten Weltmeisterstreifen gegeneinander antreten. Inoffizielle Wettkämpfe hat es auf nationalem und internationalem Niveau natürlich schon gegeben. Die Durchführung unter dem Dach der UCI lässt jetzt jedoch aufhorchen. Kristallisiert sich hier etwa eine neue, ganz offizielle Disziplin heraus?
Wir wollen mehr erfahren über die Hintergründe und über mögliche Rennformate in der E-Klasse. Darum sprechen wir mit Josh Welz, der sowohl mit der unmotorisierten als auch mit der elektrisch unterstützten Mountainbike-Welt bestens vertraut ist. Denn er ist Chefredakteur der Magazine Bike und EMTB beim Delius Klasing Verlag. Wir sagen Hallo nach München. Hallo Josh.
Hallo.
Der Weltradsportverband UCI hat für 2019 eine Weltmeisterschaft für E-Mountainbikes angekündigt. Wie überrascht bist du?
Eigentlich nicht besonders überrascht, denn wenn man mal die letzten Jahre beobachtet, dann hat man natürlich gesehen, dass E-Mountainbiken ein extremes Boom-Thema ist. Und ich denke mal, dem trägt auch die UCI mit ihrer Entscheidung jetzt Rechnung. Also die reagieren darauf, dass Mountainbiken einfach an Stellenwert extrem gewonnen hat in den letzten Jahren.
Was ist denn bisher über diese neue Weltmeisterschaft überhaupt bekannt? Also was wissen wir denn?
Ja, also viel gibt es noch nicht zu erfahren. Es gibt, wie gesagt, bislang nur die Pressemeldung der UCI, die am Rande der Straßenweltmeisterschaften in Innsbruck rausgegeben wurde. Es ist aber noch nichts bekannt über den Austragungsmodus. Es ist auch noch nichts bekannt darüber, wie man sich qualifizieren kann für die Weltmeisterschaften. Denn man muss ja auch dazu wissen, dass es eigentlich noch keine nationalen offiziellen Rennserien unter der Schirmherrschaft des BDR gibt. Insofern sind da noch ein paar Fragezeichen und ein paar Fragen, die sicher in den nächsten Monaten beantwortet werden.
Wenn Akkus, Steuerelektronik und Motoren im Spiel sind, da braucht es ja ein besonderes Regelwerk. Wie lässt sich da denn Chancengleichheit herstellen und wie verhindert man, dass jemand zum Beispiel mit einer unerlaubt aufgebohrten Steuerung an den Start geht?
Also gut, die Messtechnik, die ist verfügbar. Es kann sozusagen überprüft werden, auch auf der Strecke, ob die Abschaltgeschwindigkeit regulär ist. Es kann die Akkukapazität überprüft werden. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn es um Leistung, also um Watt oder Drehmoment geht. Nicht, dass die Messtechnik nicht verfügbar wäre, sondern da unterscheiden sich die Motoren natürlich bauartbedingt. Das könnte man nur dadurch regeln, dass es sozusagen Markenserien gibt, aber ich denke mal, das ist noch nicht in absehbarer Zukunft zu erwarten. Aber generell können die technischen Voraussetzungen durchaus geschaffen werden, dass Chancengleichheit besteht. Kommt natürlich aber auch darauf an, über welche Rennformate man spricht. Also je nachdem, ob es jetzt eher ein Cross-Country ausgelegtes Rennen ist oder eher ein Enduro ausgelegtes E-Mountainbike-Rennen. Es sind natürlich unterschiedliche Parameter wichtig. Also bei einem Enduro-Rennen zum Beispiel geht es mit Sicherheit mehr um Abschaltgeschwindigkeit oder um die maximale Leistung als etwa um die Akkureichweite. Auf der anderen Seite bei Cross-Country-Rennen, wo man dann auch öfters mal über der Abschaltgeschwindigkeit fahren wird, da geht es natürlich sehr stark um Batteriemanagement auch seitens des Fahrers. Also da muss man mit der Akkukapazität haushalten und mit den eigenen Kräften haushalten. Und da muss dann in dem Fall mit Sicherheit mehr auf die Akkukapazität geschaut werden.
Jetzt hast du schon 2 Rennformate angesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht so das geeignetste oder sinnvollste Rennformat?
Gut, es gibt da jetzt schon einige E-Mountainbike-Rennen. Also wir hatten ja jetzt auch jüngst die erste deutsche E-Mountainbike-Meisterschaft in Wipperfürth, war im Bergischen Land. Das war jetzt eher ein Enduro ausgerichtetes Rennen. Das heißt, es gibt sozusagen Wertungsstages, also Wertungsprüfungen. Da geht es dann darum, dass man einen bestimmten Abschnitt bergauf und bergab möglichst schnell absolvieren muss. Aber die Transfers zwischen den einzelnen Abschnitten, die können dann eher gemütlich gefahren werden. Es hat sich generell gezeigt, dass die Rennformate besonders spannend und sinnvoll sind, wo dann auch die Vorteile des E-Mountainbikes zum Tragen kommen. Und das sind einfach technische und steile Uphills, also wo es auch auf Geschicklichkeit letztendlich drauf ankommt. Zum Teil Passagen, die man mit einem normalen Mountainbike vielleicht gar nicht mehr fahren könnte.
Die UCI, also der Weltradsportverband, der gilt ja eher als, naja, ein bisschen konservativ. Wie kommt es denn, dass die das jetzt trotzdem so schnell einführen? Welche Rolle spielt da der Druck zum Beispiel von Seiten der Hersteller?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch von Seiten der Hersteller Lobbyarbeit gemacht wurde. Zum Ersten denke ich mal, ja, reagieren wir daraus schon irgendwie auf den Stellenwert. Von Vorteil ist natürlich, dass E-Mountainbiken dann noch mehr in das öffentliche Interesse rückt. Auf der anderen Seite wird natürlich auch der sportliche Wert dadurch gesteigert und da hat das E-Mountainbiken ja noch so ein bisschen ein Imageproblem. Aber positiv finde ich an der ganzen Geschichte, dass der Rennsport ja auch immer ein Innovationsmotor ist, also im Endeffekt wird davon auch der Endverbraucher profitieren. Rennsport heißt gleich Fortschritt und es wird sich natürlich in den normalen E-Mountainbikes dann letztendlich auch zeigen. Aber natürlich kann man schon auch vermuten, dass die UCI damit der Industrie ein bisschen Gefallen tut. Wenn man auch mal auf den Austragungsort schaut, Kanada, Mont Saint-Anne, Nordamerika, da ist das E-Mountainbiken ja noch bei weitem nicht so etabliert wie in Europa, in Zentraleuropa. Und da kann man schon mutmaßen, dass dann im Prinzip die Weltmeisterschaften auch so eine Art Türöffner in die Märkte sein soll. Ich habe es gerade erwähnt, da hat das E-Mountainbiken noch ein Imageproblem und auf der anderen Seite gibt es auch rechtliche Probleme, denn zumindest in den USA ist ja in vielen Bundesstaaten das E-Mountainbike im Wald auf unbefestigten Wegen einfach noch gesetzlich verboten.
Das sagt Josh Wels, Chefredakteur der Magazine Bike und E-Mountainbike, über die neuen E-Mountainbike-Weltmeisterschaften unter der Führung des Weltradsportverbandes. Wir sprechen gleich im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch ein bisschen weiter mit Josh, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
Bitte.
Und damit sind wir mittendrin im Podcast-Bonus-Track dieses Gesprächs. Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Hersteller und deren Perspektive gesprochen. Jetzt hast du ja auch natürlich ganz gute Kontakte in die Branche. Was denkst du denn, wie stark sich die Hersteller in Zukunft tatsächlich jetzt auf dieses E-Mountainbike oder E-Mountainbike fokussieren werden, gerade wenn es jetzt eben so einen offiziellen Wettkampf gibt?
Ja, man kann es schon beobachten, dass der Fokus in der Branche ganz stark im Moment auf dem Sektor liegt, auf der neuen Fahrradkategorie, noch relativ neuen Fahrradkategorie. Das klassische Mountainbiken stagniert im Moment eher, also die Lage ist auch nicht so schlecht, wie es manche herbeireden. Ja, also die Verkaufszahlen sind jetzt 2018 wieder relativ konstant, 2017 war ein bisschen ein schlechteres Jahr. Aber generell muss man sagen, im Mountainbike-Bereich ist das Feld des Bären eher verteilt. Und im E-Mountainbike-Bereich, da geht es jetzt natürlich ganz stark um Marktanteile. Da müssen sich die Firmen positionieren. Da kann man auch neue Zielgruppen erreichen, ganz wichtig. Also das E-Mountainbike bringt viele Menschen aufs Rad, die mit dem normalen Mountainbiken überfordert wären. Also braucht jetzt nicht die sportlichen Voraussetzungen, wie sie für das normale Mountainbiken wichtig wären.
Inwiefern schlägt sich diese Entwicklung denn in euren Heften nieder? So Stichworte Auflage- und Anzeigenbudgets.
Also wir halten das ja feinsäuberlich getrennt. Ja, wir haben 2016 EMTB gegründet, weil wir gesehen haben, dass es doch tiefe Gräben gibt in der Leserschaft. Wir spüren zwar, dass auch in der Bike-Leserschaft das Interesse an E-Team zunimmt, aber es gibt immer noch eine sehr großen Teil in unserer Leserschaft, die ist E-Mountainbike ein absolutes Tabu. Und insofern war das mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Und wirtschaftlich zahlt sich das auch aus, weil wir mit EMTB wirklich sehr dynamisch steigende Auflagenzahlen haben und da natürlich auch spüren, dass die Industrie marketingseitig einen großen Wert auf die Kategorie legt. Und wir wollen uns nicht beklagen über die Ansagenbuchungen in EMTB.
Das heißt, bei der Bike wird's eher, oder sagen wir so, bei der Bike boomen die Anzeigen nicht so wie bei EMTB?
Ja, also bei Bike darf man jetzt im Moment, glaube ich, nicht mit steigenden Auflagenzahlen und steigenden Anzeigenbudgets rechnen. Aber ich denke auch, dass sich die Situation auch wieder ändert. Es wird sicher auch im E-Mountainbike-Bereich irgendwann mal so eine Art Marktsättigung sich einstellen. Der Markt verläuft eigentlich immer in Wellen. Das haben die letzten 10, 20 Jahre gezeigt. Und insofern gibt es gerade eine Verschiebung der Interessen in der Industrie. Die geht im Moment gerade mehr Richtung E, ganz klar. Jetzt nicht nur Richtung E-Mountainbike, sondern natürlich auch alle anderen E-Kategorien im Fahrradbereich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine Talsohle, die wir im Moment erreicht haben. Ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre im Bike-Bereich auch wieder besser aussehen. Und wir sind mit Bike überhaupt nicht unerfolgreich, muss man dazu sagen, sondern wir haben unsere Marktanteile mit den letzten Jahren ausgebaut. Der Markt an sich, der ist zwar ein bisschen geschrumpft, aber wir haben unseren Wettbewerbern da so ein paar Pünktchen abgenommen. Und insofern ist die Lage bei Bike eigentlich auch ganz gut.
Jetzt hast du die Vorbehalte unter, ich sag jetzt mal, vielen traditionellen Mountainbikern auch schon angesprochen, deswegen ja auch diese zwei Hefte von euch aus jetzt. Kannst du das verstehen, diese Bedenken?
Ja, ich kann sie mit unter verstehen. Also das hat mit Sicherheit zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es toll, uns zu begrüßen, wenn so ein Sport Leute aufs Rad bringt und viele Menschen jetzt die Möglichkeiten haben, in die Natur zu fahren, auf die Berge zu fahren. Auf der anderen Seite, die höchsten Gipfel der Alpen waren bislang natürlich diejenigen vorbehalten, die es in den Beinen hatten und auch im Kopf hatten. Also mental, wenn man mal 1000, 2000 Höhenmeter Anstieg absolvieren muss, da muss man schon ganz gut im Saft stehen. Das hat sich jetzt dadurch geändert, dadurch wird es auf den Gipfeln etwas voller und dass das nicht jedem Mountainbiker schmeckt, das muss nachvollziehbar sein. Ich glaube auch, dass viele aufs E-Mountainbike steigen, die keine Mountainbike-Historie haben, die auch nicht um die, sage ich jetzt mal, brisante Gemengelage wissen. Also der Mountainbiker hat ja auch irgendwie um sein Standing in der Gesellschaft in den letzten Jahren kämpfen müssen, jetzt im Hinblick auf andere Naturnutzer, auf Wandervereine, Alpenvereine, Förster und so weiter und so fort. Und da kann man schon davon ausgehen, dass ja das Konfliktpotenzial in den nächsten Jahren etwas größer werden wird. Und ich denke da auch, dass die Industrie, mit Sicherheit auch die Medien, für Aufklärung sorgen müssen, um schon im Vorfeld einfach Konfliktpotenziale zu entschärfen.
Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht so 5 Jahre, wer wird denn da die Mehrzahl auf dem Trail stellen? Die E-Mountainbiker oder die sogenannten Biobiker, die ganz klassisch ausschließlich mit Muskelkraft unterwegs sind?
Gut, es gibt ja Schätzungen des Zentralen Industrieverbandes ZIV, dass sich die Verkaufszahlen von E-Mountainbikes und Mountainbikes im Jahr 2020 etwa kreuzen werden. Immer so ein bisschen schwierig zu analysieren, weil man nicht so richtig weiß, wo fängt denn das sportliche Mountainbiken an, also in welchem Preisbereich der verkauften Fahrräder. Klar ist, dass gerade die Verkaufszahlen der E-Mountainbikes deutlich steigen. Ich würde mal sagen, draußen haben wir so ein Verhältnis von 20-30% zu 70-80%, also 20-30% E-Mountainbiker und 80% normale Mountainbiker. Das variiert auch von Region zu Region. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es über die nächsten 2, 3, 4 Jahre einigermaßen pari aussieht. Und da kommt es dann letztendlich eben drauf an, wie das geregelt wird, dass sich die Mountainbiker und E-Mountainbiker nicht in die Quere kommen. Der E-Mountainbiker fährt ja auch Trails bergauf, die der normale Mountainbiker normalerweise nur bergab fährt. Da sind mit Sicherheit Konfliktpotenziale zu erwarten. Und da liegt es auch an den Regionen, Tourismusregionen, wie die das dann in ihrem Fall regeln.
Dann kommen wir mal noch zu einer Fußnote dieser ganzen Geschichte, denn neben dieser E-Mountainbike-WM ist auch noch ein Format für Snowbikes angekündigt worden. Wie schätzt du das denn ein?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass das ein ganz, ganz kleiner Markt ist und ich wundere mich da auch ein bisschen drüber. Klar geht es darum, auch irgendwie der Industrie im Winter ein Spielfeld zu bereiten. Ich denke, dass das Winterbiken durch das E-Mountainbiken einen starken Aufschwung kriegen wird, weil bislang war das immer relativ mühsam, mit einem normalen Mountainbike, auch mit Fatbikes durch den Schnee zu fahren. Ja, das ging gerade mal auf einigermaßen planen Forstwegen. Aber wenn es dann ein bisschen tiefer wird oder ein bisschen steiler bergauf ging, dann war es schon extrem mühsam. Das ändert sich jetzt natürlich mit dem E-Mountainbike. Wir haben auch in unserer vierten und letzten EMTB-Ausgabe für dieses Jahr dann einen Schwerpunkt gesetzt. Wir haben da ein Winterspecial drin, wo wir den Leuten erklären, wie sie mit dem E-Mountainbike gut durch den Winter kommen, mit welcher Ausrüstung und wie viel Spaß das machen kann. Jetzt rein, was den Wettkampfsport angeht, würde ich sagen, ist ein absolutes Exotenthema.
Der Weltradsportverband UCI hat für 2019 eine Weltmeisterschaft für E-Mountainbikes und auch für Snowbikes angekündigt. Wir haben darüber mit Josh Welz gesprochen. Er ist Chefredakteur der Magazine Bike und EMTB. Vielen Dank für die Einschätzung.
Bitte, gerne.
Dein Bild ist noch in meinem Telefon. Ich schau nie mehr hin, denn da ist nur noch Strom.
Du bist ja so thematisch ein bisschen weiter weg vom Mountainbike als ich, glaube ich. Kannst du diese emotional geführte Diskussion nachvollziehen?
Du meinst zwischen den, nennen wir sie mal, Traditionalisten und E-Mountainbikern?
Ja.
Jein, würde ich sagen. Also so ein bisschen in meiner DNA ist immer noch so dieses Crosser-Ding. Und das war ja auch immer schon so ein bisschen kein richtiges Rennrad und irgendwie so ein doch geländetauglich und so. Und da gibt's auch so Puristen und Traditionalisten, die da auch so ihre eigenen Vorstellungen haben und so weiter. Ich kann das schon zu einer gewissen Art verstehen, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht. Also deswegen bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen und denk so, ja, aber lass die Leute doch machen. Du musst es ja nicht selber so machen. Also ich finde, das ist so ein ganz individuelles Ding. Also wenn jemand mit einem E-Mountainbike den 3000er hochfahren möchte, soll das machen. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht machen. Zumindest jetzt nicht und in den nächsten Jahren vielleicht nicht. Aber vielleicht irgendwann eines Tages oder vielleicht mit jemandem, der sagt, sonst komme ich da nicht hoch und dann kann ich es zusammen machen. Also mit meiner Partnerin oder so könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen. Auch zum Beispiel wie beim E-Rennrad, was für mich wirklich so ein guter Anwendungspunkt wäre, zu sagen, ich könnte mit meiner Partnerin genauso schnell oder gleichmäßiges Tempo fahren. Ich fahre ohne E und sie mit oder andersrum. Das finde ich, das sind so Anwendungspunkte, wo dann bei mir die Hardcore-Traditionalisten-Ablehnung irgendwie dann doch sehr schnell aufweicht. Und ich so denke, ja, es gibt schon auch durchaus sinnvolle Ansätze, das zu kombinieren.
Ja, die sehe ich auf jeden Fall auch. Es macht auch, muss man zugeben, Spaß, sobald man sich auf so ein Gerät setzt und dann vor allen Dingen bergauf fährt. Habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Trotzdem kann ich einige der Befürchtungen, die von den Traditionalisten oder Biobikern oder wie man sie auch nennt, nachvollziehen. Also ich bin da nicht entschieden, dass ich sage, ja, das wird so kommen, aber was so den Nutzungsdruck in den Bergen und auf den Trails anbelangt und klar, diese Konflikte ja, mit Wanderern, das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen.
Ja, also ich denke, das wird auch ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre ja auch noch begleiten wird. Ich habe jetzt gerade gehört, dass zum Beispiel in Bayern wirklich irgendwie 2-3 Leute eingestellt werden sollen, die da als Ausgleich zwischen Wanderern und Bikern und Forstbehörden und so weiter irgendwie vermitteln sollen. Also das Thema wird immer wichtiger und auch für diese ganzen Tourismusregionen und so. Ich denke, da werden wir sicher auch noch in Zukunft häufig drüber sprechen. Wir hatten ja auch die 2-Meter-Regel und so. Also das sind Themen, die uns wahrscheinlich weiter beschäftigen werden.
Auf jeden Fall, das wird kommen. Und wir kommen jetzt zu einem weiteren Thema, das offensichtlich viele Antritteure bewegt. Denn neulich haben wir erst eine Nachricht bekommen bei Facebook. Sprech doch mal darüber. Dann sprechen wir also einfach drüber, übers
Bikefitting.
Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
Ein Fahrrad, das muss passen, das ist klar. Darum macht man auch beim Kauf meistens dann eine Probefahrt oder vor allen Dingen sollte man eine Probefahrt machen und wählt die passende Rahmengröße, stellt die richtige Sitzhöhe ein und tauscht vielleicht auch nochmal den Vorbau aus. Danach geht's ab auf die Straße oder eben auf den Trail und die Fahrradhersteller, die versprechen uns ja Glücksgefühle satt auf dem Fahrrad und die haben wir ja auch oft. Doch nach den ersten Runden mit einem neuen Rad kann sich schon mal auch Enttäuschung einstellen. Entweder, weil man doch nicht so schnell wie erhofft unterwegs ist oder weil man sogar körperliche Beschwerden entwickelt. In solchen Situationen versprechen sogenannte Bikefitter Abhilfe? Und diese Frage ist uns auch schon häufiger bei Facebook oder auch per E-Mail gestellt worden. Deswegen beschäftigen wir uns heute damit.
Durch genaue Vermessung des Körpers auf dem Rad und Justage und Austausch bestimmter Komponenten soll es nach so einer Fitting-Session beim Bike-Fitter besser und schneller klappen mit der Mensch-Maschine-Beziehung. Wir wollen uns so ein Fitting einmal erklären lassen und sprechen dafür mit Lotte Kraus. Sie ist Physiotherapeutin und hat ihre Masterarbeit im Bereich Biomechanik geschrieben. Seit 10 Jahren arbeitet sie als Fitterin, seit 6 Jahren beim Fitting-Anbieter G-Biomeist, der sowohl Fittings selbst durchführt als auch die dafür benötigte Messtechnik entwickelt und verkauft. Wir sagen hallo, Frau Kraus.
Hallo.
Wenn ich mir ein neues Fahrrad aussuche, wähle ich die passende Größe, stelle die Sitzhöhe ein und tausche vielleicht noch den Vorbau. Wozu brauche ich da noch ein Bike-Fitting?
Ja, das habt ihr ja eben schon kurz erwähnt. Also auch wenn man das alles vorgenommen hat und vielleicht einen ganz gewissenhaften Radhändler hatte, der einem damit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, dann ist es doch ein bisschen komplexer, als man sich das am Anfang vorstellt. Also es kann durchaus die richtige Rahmengröße sein und die Sitzhöhe mit einer Formel oder mit Augenmaß eingestellt sein und auch sogar nochmal der Vorbau ausgetauscht worden sein, damit das besser zu einem passt. Und trotzdem muss eine Sitzposition eigentlich im Millimeterbereich richtig sein, weil zum Beispiel sowas wie die Sitzhöhe ganz entscheidend ist dafür, ob man irgendwelche Schmerzen, Überlastungserscheinungen oder einfach Unwohlsein auf dem Rad verspürt. Und das liegt halt daran, dass man mit den Füßen bei Sporträdern zumindest an den Pedalen festgebunden ist und mit den Händen ja auch zum Lenker greifen muss. Und dann sowas wie die eigene Flexibilität oder bestimmte Besonderheiten an dem eigenen Körper den Ausschlag geben, wie diese ganzen Detaileinstellungen vorgenommen werden müssen. Und das kriegt man meistens nicht alleine hin und auch mit einem, ja wie gesagt, Fachhändler, der sich da ganz viel Mühe gibt, der kann trotzdem manche Details einfach nicht ersehen.
Dann kommen wir mal vielleicht mal direkt zu den Details. Also was funktioniert da genau? Wie macht ihr das? Also wie muss ich mir Bikefitting ganz konkret vorstellen? Was passiert da?
Also wir konkret gehen jetzt so vor, dass wir uns auf die Kontaktstellen konzentrieren. Das heißt, die Kontaktstellen am Fahrrad sind die beiden Lenker oder Griffe, sind die Füße, die Innensohlen und der Sattel, also das Kern- und Herzstück vom Fahrrad. Und wir ziehen über diese Kontaktstellen Druckmessfolien und wir arbeiten mit einer Videoanalyse. Das heißt, wir nehmen den Fahrer so auf, wie er draußen in der Realität fährt, mit dem Tretwiderstand in der Sitzposition auf seinem eigenen Rad und haben dann diese Messdaten aus den Druckmessdaten an den Kontaktstellen und aus der Videoanalyse, wo wir die Gelenkkinematik, also die Gelenkwinkel, wie die in bestimmten Tretpositionen aussehen. Und mit Hilfe dieser Daten und natürlich auch mit Hilfe unserer Erfahrungen und den Fragen, die wir den Fahrern stellen, die Informationen, die wir zur Zielsetzung haben, all sowas, das ergibt dann das gesamte Bild. Und daraus treffen wir dann die Entscheidung, welche Details wir jeweils an der Sitzposition von dem Fahrer verändern.
Muss ich mir die Folien so vorstellen wie beim Zahnarzt, wo, wenn ich irgendwie eine Plombe bekommen habe, der dann ich auf so eine Folie beiße und dann genau sieht, wo irgendwie noch ein bisschen zu viel Zahn da ist und zu wenig?
Also theoretisch eigentlich eine gute Darstellung, ist natürlich ein bisschen technischer, also ein bisschen mehr geeky so. Das heißt, diese Folien, die sind ganz dünn, die werden über den Sattel gespannt. Und wenn der Fahrer dann fährt, dann können wir am Computer, also an der Software sehen, wie die Druckverteilung auf dem Sattel stattfindet. Also es wird ein bestimmter Teil Gewichtskraft von dem Fahrer auf diese Kontaktstelle gebracht. Also gehen wir jetzt zum Beispiel mal davon aus, der Fahrer wiegt irgendwie 60 Kilo, dann wirken ja ungefähr 600 Newton auf 5 verschiedene Kontaktstellen und ein gewisser Teil kommt dann am Sattel an. Und wir sehen mit der Messtechnik oder mit Zuhilfenahme der Messtechnik, ob der Fahrer richtig auf dem Sattel sitzt, also ob er sich quasi auf dem Sattel so positioniert, wie das der Sattelhersteller mal wollte und ob wir den Sattel quasi genau dort richtig haben, wo es für den Fahrer ideal ist. Und dann können wir uns noch anschauen, wie er sich quasi darauf bewegt. Also ob das Becken gut oder übermäßig nach vorne und hinten sich bewegt oder übermäßig nach links und rechts wackelt. Und das können wir halt sehr, sehr genau sehen durch diese Messtechnik. Weil wenn es, ich sag mal, exzessiv wird, wenn es also wahnsinnig viel wird, dann kann man das auch mit bloßem Auge sehen. Aber wenn es nur um Kleinigkeiten geht, dann hilft uns da die Messtechnik, damit wir eben sowas nicht übersehen.
Und wenn Sie das dann sehen und dann also eine Druckverteilung dort haben, die Ihnen dann wahrscheinlich nicht immer passt, sonst würden die Leute ja nicht zu Ihnen kommen, was sind dann die Stellschrauben, an denen Sie dann drehen können als Fitterin?
Das sind ganz, ganz viele, aber das hat eine bestimmte Hierarchie. Und das Erste ist immer, dass wir das Fahrrad passend zu dem Kunden an dem Tag einstellen. Und da sind auch wieder die Kontaktstellen relevant. Also das heißt, dass wir diese Kontaktstellen perfekt für diesen Fahrer zueinander einstellen. Das drücke ich vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber es geht am Ende darum, die Sitzhöhe richtig hoch einzustellen, das Verhältnis dieser Sitzhöhe oder der Sitzposition dann zum Lenker, also die Reichweite des Fahrers optimal einzustellen, die Überhöhung, also wie hoch Sattel und Lenker zueinander stehen, wie die Cleats, also die Pedalplatten eingestellt sind. Das ist erstmal die Basis. Das würde ich immer als, sagen wir, den Kern unseres Berufes darstellen. Aber damit ist erst das Fundament gesetzt. Weil auf diesem Fundament dann können wir noch entscheiden, ob wir die Komponenten verändern müssen, also den Sattel wechseln müssen, vielleicht ein anderes Pedalsystem wählen müssen, einen anderen Schuh, anderes Lenkerband, andere Lenkerkonstruktion, was auch immer, alles was so am Fahrrad stattfindet. Und dann kommt der dritte Punkt und da wird es dann richtig komplex, weil das Fahrrad hat zwar viele Einstellmöglichkeiten, aber hat trotzdem, in der Wissenschaft sagen wir, begrenzte Varianzen oder Sachen, die wir überhaupt verändern können. Und beim Mensch würde ich sagen, sind diese Varianzen fast unermesslich und unendlich viele. Und wir fangen dann irgendwann auch an dem Fahrrad zu arbeiten. Also das heißt erstmal zu gucken, wie er sich überhaupt darstellt. Also ist er sehr flexibel zum Beispiel oder eher weniger flexibel in der relevanten Muskulatur. Und wenn wir da Auffälligkeiten oder Einschränkungen finden, dann kann ja der Fahrer oder der Sportler, der vor uns steht, auch mit uns gemeinsam oder alleine daran arbeiten. Und wir können dann nach einer Zeit diese für den einen Tag richtige Sitzposition unter Umständen nach einer Zeit noch weiter anpassen und dann irgendwann das perfekte Ergebnis erreichen gemeinsam.
Das klingt jetzt für mich ein bisschen so, wenn ich zuhöre, als ob das häufig viele kleine Änderungen sind. Und ich frage mich, wie man dann am Ende den Erfolg tatsächlich misst eines solchen Fittings.
Vielleicht ist es am besten, an einem Beispiel zu erklären. Wir kriegen, glaube ich, sehr viele Fahrer hier bei uns ins Labor, die durchaus auf einem sehr hohen Leistungslevel fahren. Und wenn wir so Fahrer haben, die Streckenrekorde brechen, die bei der Tour de France sich erfolgreich zeigen, wie auch immer, dann wird ja keiner in Frage stellen, dass diese Fahrer nicht unter Umständen Kraft in die Pedale applizieren, ja, und irgendwie relativ schnell vorwärts kommen auf ihrem Fahrrad. Und wenn wir die bedienen oder mit diesen Fahrern arbeiten, dann geht es darum, noch dieses Quäntchen herauszufinden, wie wir die noch schneller machen können. Und irgendwie machen wir es ja auch, weil sonst würden sie ja nicht kommen und nicht viel Geld hier lassen. Und das kann man darüber hinbekommen und auch objektivieren, also einfach nachweisen, dass das stattfindet, indem wir mit sehr messgenauer Messtechnik arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ein Fahrer in seiner Beckenstabilität eingeschränkt ist und wir das wirklich messen können und ersehen können, dass dieses Becken nicht stabil auf dem Sattel sitzt und wir machen kleine Maßnahmen, also reduzieren zum Beispiel die Sitze ein ganz bisschen, verändern die Gliedposition, verändern die Kurbellänge und passen daran wieder was an. Also am Ende mehrere Maßnahmen, die immer nur so ein paar Millimeter sind. Und wir haben aber ein Ergebnis, wo wir eine Verbesserung der Stabilität um einen relevanten Anteil in Prozent erreichen, dann wissen wir, dass das auf jeden Fall ein leistungsförderndes Ergebnis war. Nachgewiesen wird das natürlich dann quasi im nächsten Wettkampf beziehungsweise im nächsten Zeitfahren oder ähnlichem, wo der Fahrer dann, ohne dass da ein großer Trainingseffekt war, wirklich eine bessere Zeit bei derselben Wattleistung produzieren konnte.
Das sagt Lotte Kraus, die seit 10 Jahren als Fitterin aktiv ist und mittlerweile bei der Firma G-Biomais als Fitterin arbeitet. Wir sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs gleich noch weiter mit ihr, zum Beispiel auch über die verschiedenen Kunden, also Profisportler oder eben ganz normale Leute, und sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Jetzt haben Sie es eben schon erwähnt, da kommen also auch Profis zu Ihnen und es klang so, als wären das hauptsächlich, Wettkampfleute, ne? Die also auf verschiedenen Niveaus Rennen fahren. Ist das denn der einzige Bereich an Kunden, den Sie haben, oder kommen auch, sage ich mal, ganz normale Leute zu Ihnen, die vielleicht gar nicht Wettkämpfe fahren?
Nee, das ist eine ganz schöne Frage. Der Eindruck entsteht häufig, weil natürlich im Marketing oder in der Außendarstellung häufig diese großen Namen, die jeder kennt, der sich für Radsport interessiert, in den Vordergrund gestellt werden. Aber faktisch richtig ist, dass der normale Kunde, normal sage ich jetzt, der vielleicht Weekend Warrior, der zweimal in der Woche fährt und im Winter vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nicht, bis hin zu jemandem, der im Sommer vielleicht sehr viel fährt und im Winter das auch mit Rollentraining durchzieht, das ist unser klassischer Kunde. Das sind bestimmt 80% der Kunden, die bei uns die Dienstleistung bezahlen. Und inzwischen ist ganz spannend, wir haben einen wachsenden Teil, um den wir uns gar nicht so sehr bemüht haben, aber der als Kunden einfach immer mehr wird. Und das sind Kunden, die gar nicht zu dem sportlichen Bereich gehören, sondern E-Bike-Fahrer, City-Radfahrer und Menschen, die das Fahrrad benutzen, um zu ihrer Arbeit zu pendeln.
Dann nehmen wir doch mal den Weekend Warrior, so wie mich. Was kostet denn so ein Fitting?
Das ist unterschiedlich nach Dienstleistungsumfang. Bei uns liegt das zwischen 200 und 300 Euro, ganz grob gesagt.
Und das sind dann also Leute, die aufgrund von Beschwerden zu Ihnen kommen? Oder gibt es auch schon Menschen, die sagen, ja, das gehört für mich einfach dazu, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, dass ich mir auch ein Fitting dann gönne?
Beides. Also der größte Teil der Kunden war jahrelang der Kunde, der Schmerzen, Überlastungserscheinungen oder vielleicht auch einfach so ein Unwohlsein hatte, also wo der Körper einem Signal gibt, das ist vielleicht nicht optimal. Und der zweitgrößte Teil sind eben die leistungsorientierten Fahrer. Aber es wird immer mehr, dass diese Dienstleistung Bikefitting tatsächlich so bekannt ist, dass immer mehr Kunden kommen, die aus präventiven Gründen oder auch aus, ja, wir nennen das so Luxusgründe, also einfach zu sagen, ich weiß, es gibt die Dienstleistung, ich möchte das auch einmal mitmachen. Also ich möchte sicher gehen, dass ich nicht irgendwo Kraft verschenke oder Gefahr laufe, mich doch irgendwie mal unwohl zu fühlen auf dem Rad und lass lieber zu früh gucken als zu spät. Und auch ein sehr großer Teil sind Leute, die Kaufentscheidung haben wollen und nicht nur für das Rad, sondern aber sagen, ja, bevor ich irgendwie 150 Euro für den falschen Sattel ausgebe, gehe ich lieber zu einem Fitting und lasse mein Rad einstellen und weiß danach ganz genau, welche Komponenten genau für mich richtig sind.
Auf die Kaufentscheidung zielt auch meine nächste Frage. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin so ein Luxuskunde und will mir zum Beispiel ein Triathlonrad zulegen. Das habe ich noch nicht. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn ich schon vor dem Kauf des Rades zu Ihnen käme? Weil ich habe ja von dem Sport, von diesen Rädern nur begrenzt Ahnung. Ich habe ja noch keins.
Unbedingt, unbedingt. Wir sind selber da in so einer kleinen Bredouille, weil wir bieten Kaufberatung zum Beispiel eigentlich nur für Kunden an, die schon mal mit ihrem Rad bei uns waren. Aus dem Grund, den Sie jetzt gerade genannt haben, und zwar, dass wir das auch immer empfehlen würden, dass man professionellen Bikefitter drauf gucken lässt, bevor man sich eigentlich so ein Rad kauft, bieten wir auch solche Kaufberatung an. Trotzdem muss der Kunde mit einem Fahrrad kommen. Und dafür muss man so ein bisschen unsere Ansatzweise verstehen. Und das liegt daran, dass wir immer den Fahrer auf dem Rad sehen wollen. Also es gibt andere Konzepte, die vermessen bestimmte Körpermaße und fragen dann einen Algorithmus, der im Hintergrund eine Sitzposition errechnet und dann guckt man quasi, welche Rahmengeometrien dort passen könnten. Und das machen wir nicht. Es hat sich einfach daraus ergeben, dass wir damit schlechte Erfahrungen gemacht haben und diese Kunden ja auch später wieder im Fitting haben und dann nicht zufrieden sind, wenn da nicht wirklich die richtige Rahmengröße dabei rauskommt. Das heißt, wir ermitteln immer die Sitzposition des Fahrers zuerst und auf der Grundlage empfehlen wir dann, welches Rad im Prinzip in welcher Rahmengröße genau passen könnte.
Jetzt haben Sie gerade ja schon andere Konzepte auch angesprochen. Manchmal liest man ja auch davon, dass sich die Ergebnisse eines solchen Fittings durchaus bei unterschiedlichen Anbietern extrem unterscheiden können. Unterwirft man sich mit so einem Fitting immer auch einer bestimmten Philosophie oder Logik oder wie stellt man sicher, dass man am Ende beim richtigen Fitter landet?
Ja, das Problem, das kennen wir oder das kann ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen, was durchaus auch bei so einem Trend wie Bikefitting im Moment wichtig ist, das auch zu hinterfragen, gerade wenn man überlegt, dass es so verschiedene Ergebnisse geben kann. Ich würde da zwei Punkte anführen. Also das eine ist, ich glaube, wenn man zu einem Arzt geht mit einer bestimmten Problematik, kann man durchaus von verschiedenen Ärzten mit verschiedenen Anweisungen kommen und damit sind nicht prinzipiell nur bestimmte Anweisungen die richtigen und andere komplett falsch. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen ausweichend, weil bei manchen Sachen, denke ich, sollte man schon eine Klarheit haben und genau wissen, was zu machen ist und was nicht zu machen ist. Und da würde ich, vielleicht zielt die Frage auch darauf, wie ein Kunde das überprüfen kann, ob er da beim Richtigen gelandet ist. Ich würde zum einen einmal in meinem Bekanntenkreis herumfragen und nach den Erfahrungen fragen, die die Kunden mit diesen Fittern gemacht haben. Weil am Ende geht es ja darum, dass man sich super pudelwohl fühlt und dass Probleme gelöst wurden. Und das hört man, glaube ich, von seinen Kollegen, wenn dem so ist. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass man nicht einfach nur auf sein Expertenwissen und sein Bauchgefühl vertrauen sollte, sondern man sollte schon nachfragen, mit welcher Technik diese Fitter arbeiten. Man kann viele Sachen von außen sehen, aber es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht durch Erfahrung und Auge und Nachfragen zu erfassen. Und das ist vor allem das Zusammenspiel an den Kontaktstellen. Also kein Fitter, nicht ich, niemand anderes, hat Röntgenaugen und kann sehen, wie der Genitalbereich quasi mit dem Sattel interagiert und wo Druckspitzen entstehen und ob das durch einen Mangel an Stabilität oder eben die falsche Konstruktion an dieser Kontaktstelle verursacht wird. Und dafür brauchen wir Messtechnik. Erfahrene Fitter werden eine gute Reputation bekommen von ihren Kunden und das noch in Kombination mit der richtigen Messtechnik, die uns da unterstützt, wo wir einfach wirklich nicht über Erfahrung und Wissen und Nachfragen die Informationen bekommen können. Da ist man, glaube ich, auf einer oder hat eine gute Chance, einen guten Fitter zu erwischen.
Jetzt bieten ja einige Fahrradhersteller durch ihre Händler auch quasi für sich gebrandete Fitting-Programme an. Das heißt, ich gehe dann hin zum Händler der Marke XY, der vermisst mich und der sucht dann auch Austauschkomponenten natürlich nur aus dem Angebot dieser einen Marke aus. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Sache oder sollte man da vorsichtig sein?
Ja, das sind zweischneidige Schwert. Also zum einen denke ich, ist es eine gute Sache, um eine gute Kaufberatung durchzuführen. Also die richtige Rahmengröße herauszufinden und bestenfalls eben auch gleich schon am Start relativ gut passende Komponenten auszuwählen. Ich mache das Ganze selber als Dienstleister auch schon eine ganze Weile. Man braucht aber Zeit, um wirklich alle Details zu erfassen und um dann hinter die Sitzposition wirklich im Detail genau richtig zu bestimmen. Also ich würde das eine als Sizing und Kaufberatung bezeichnen, die, wenn sie gut stattfindet, eben auch eine tolle Sache ist, die unter Umständen auch ein bisschen Geld kosten darf. Und da muss man als Kunde dann immer gucken, wie viel kann davon auch Kulanz sein vom Händler, weil der ja auch, ich sag mal, an dem Verkauf von dem Rad verdient und wie viel ist wirklich Serviceleistung. Und ich würde das abtrennen von der wirklichen Dienstleistung Bikefitting, wo es darum geht, im Millimeterbereich komplexe Fragestellungen zu beantworten. Und das kann ein Händler vor Ort, ich sag mal, wenn er sich 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde vielleicht auch nimmt, definitiv so in dem Umfang erstmal nicht gewährleisten. Also ich glaube, da ist so ein Überschneidungsbereich, der das dem Kunden vielleicht manchmal sehr schwierig macht. Ich würde da mit dem Fitter bzw. mit dem Fachhändler sehr genau darüber sprechen, was meine Erwartungshaltung als Kunde eben ist. Und ich glaube, ein ehrlicher Händler würde auch immer sagen, wenn jemand mit komplexen körperlichen Problemen kommt und diese komplexen Fragestellungen hat, da dann bestenfalls mit einem ausgebildeten Bikefitter zusammenzuarbeiten. Und das kann ja durchaus auch in dem Ladenbereich stattfinden, aber das ist dann meistens eine abgetrennte Dienstleistung, die dann auch Geld kosten muss. Also wenn es kein Geld kostet, dann kann dieser Fitter ja wieder nicht ordentlich ausgebildet sein und nicht mit einer entsprechend investitionshohen Messtechnik arbeiten.
Jetzt gibt's ja auch Leute, die sind natürlich super skeptisch und sagen irgendwie, na ja, das ist doch irgendwie alles Quatsch. Früher ging's auch ohne Bikefitting. Was sagen Sie denn da?
Ja, das hören wir immer weniger. Also ich muss sagen, wir haben vor 10, 15 Jahren auch auf Messen gestanden und wurden da durchaus ausgelacht irgendwie für Technik auf einer Fahrradmesse. Das wird immer weniger, weil ich denke, dass sich diese Dienstleistung, die dieses Fahrradfahren erlauben, wirklich ohne weitere Probleme auf dem Rad zu sitzen, zum einen populär sind, aber das hat eben auch den Grund, dass sie erfolgreich sind. Ich würde dem aber erwidern, wenn wir es in ganz kurz machen sollen, wenn man sich einfach mal die Bilder anguckt von Fahrradrennen eben von vor 20 oder 30 Jahren, dann sah das schon nach Schmerzen aus und das war auch so. Immer dann, wenn man keine andere Alternative hat, dann ist das, was man hat, ja schon mal gut. Wir hatten vor 20 Jahren auch schon Computer, die waren auch okay, aber wenn man die halt mit Computern von heute vergleicht, wird man doch nicht sich den vor 20 Jahren hinstellen. Und so ähnlich ist das mit Sitzpositionen. Also wenn man froh war, überhaupt ein Fahrrad zu haben, dann würde ich jetzt auch nicht drüber meckern, dass man noch kein Bikefitting hatte. Aber wenn man heute die Möglichkeiten hat, ja, so viele Rahmengeometrien eigentlich zur Auswahl zu haben, dass man für jeden die richtige finden kann und auch für jeden die richtigen Komponenten finden kann und man das Ganze einfach extrem spaßvoll und freudvoll gestalten kann, dann ist das andere dann doch eher so, ja, vielleicht so ein bisschen provokativ gemeint, um eine schöne, gute Diskussion hoffentlich anzuzetteln.
Sie haben 10 Jahre Praxiserfahrung. Was ist denn so der verblüffendste oder vielleicht auch kurioseste Fall gewesen, in dem Sie helfen konnten?
Ich müsste jetzt nachdenken, weil es so viele lustige und kuriose Geschichten gibt. Aber eine Geschichte, die ich sehr gerne zitiere, ist die, dass ich auch mit Paralympiken arbeite. Also Fahrer, die in irgendeiner Form irgendeiner Behinderung der Definition nach ausgesetzt sind. Und das sind Fahrer, denen durchaus mal ein ganzer Arm fehlt oder ein ganzer Unterschenkel oder manchmal auch nur ein Muskel oder ähnliches. Und diese Fahrer sind so faszinierend in ihrer körperlichen Athletik, dass wir bei diesen Fahrern in der Regel die kleinsten Ungleichmäßigkeiten finden. Also wenn wir über eine Kraftübertragung links und rechts zum Beispiel sprechen oder wie gerade jemand auf dem Rad sitzt, dann sind meistens diese Paralympiken die besten Ergebnisse, die wir präsentieren können. Das heißt, wenn ich mir einen Fahrer nehme, dem ganzes Bein fehlt und der das hinkriegt, gerade und stabil auf seinem Sattel sich hinzusetzen, mit der richtigen Position und dem richtigen Training natürlich, dann glaube ich, dass es fast jeder andere auch hinbekommen kann, der eben, ja, sag ich mal, noch ein bisschen trainingsfaul ist, noch kein Athletiktraining gemacht hat oder in seiner Dehnfähigkeit irgendwie eingeschränkt ist. Also es gibt eigentlich keine Ausreden, dass man nicht jeden perfekt aufs Fahrrad bekommen kann, wenn das eben Leute hinbekommen, denen ganze Gliedmaßen fehlen.
Das sagt also Lotte Kraus, die seit 10 Jahren als Fitterin arbeitet und mittlerweile bei der Firma G-Biomeist ist. Und wir danken an dieser Stelle. Ich persönlich nehme mir mit, denen darf man nicht vergessen und sage vielen Dank fürs Gespräch und die Einsichten.
Dankeschön.
So, Christian, hast du Probleme auf dem Rad?
Tatsächlich habe ich ab und zu taube Finger, was ich aber auch von vielen Leuten höre. Vor allen Dingen auf der linken Seite habe ich jetzt am Wochenende festgestellt beim Fahren. Immer so nach 1,5 Stunden oder so kommt dann so der Moment, wo ich dann doch merke, ah, jetzt musst du dich mal wieder komplett ein bisschen ausschütteln und bewegen und so. Da habe ich schon häufiger wirklich mal drüber nachgedacht, was könnte ich noch tun, außer so ein bisschen an den Platten rumzuschrauben und Dinge zu tun. Also Bikefitting ist eine ernsthafte Option, wo ich schon mal drüber nachgedacht habe. Vielleicht mache ich es im Winter mal.
Könnte das berühmte Karpaltunnelsyndrom sein, was viele Leute auch haben, die so mit ganz geraden Lenkern durch die Stadt fahren, wo man dann auch immer diese abgewinkelten Handgelenke sieht. Da kann man eigentlich die Uhr nachstellen, dass die, wenn die länger fahren, dass sie das bekommen.
Wie kann man das verhindern?
Lenkerform und Einstellung.
Also ich fasse jetzt mittlerweile schon relativ oft unten auch an. Also ich war früher auch so ein klassischer
beim Rennlenker.
Rennlenker nur oben anfassen. Hab dann lange gebraucht, um häufiger unten anzufassen auch. Und was auch wieder, glaube ich, so ein Thema Dehnung und Körperklops beinhaltet.
Das aber, hat er gesagt.
Ja. Ich bin da ganz offen. Nee, aber mittlerweile finde ich das tatsächlich ganz gut. Aber das ist noch so der einzige Punkt, wo ich so denke, das könnte irgendwie noch besser funktionieren.
Ja, Christian Bollert macht's vor, der hat sich verändert, denn wenn heutzutage ein Ortsschild ihm entgegenkommt quasi, dann greift er in den Unterlenker und greift an. Mit Jens Klötzer sprechen wir darüber, was man noch alles verändern kann. Nicht nur an sich, sondern auch am Fahrrad.
Wenn ein Ortsschild kommt, habe ich schon immer angegriffen.
Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
Fahrräder gibt es in unterschiedlichen Größen, weil sie zum Menschen passen müssen, der drauf sitzt. Doch weil Menschen so vielfältig gebaut sind, ist es mit der Einteilung in 4, 6 oder 8 Rahmengrößen nicht getan. Ein neues Fahrrad muss darum immer auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin eingestellt werden.
Und nicht jeder will oder kann dafür zum Bikefitting gehen. Darum sprechen wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin darüber, welche Einstellung man auch selbst vornehmen kann, damit das Fahrrad zum Menschen passt.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
Hallo Jens.
Hallo nach Leipzig.
Wir haben ja für diese Sendung auch schon mit Lotte Kraus von G-Biomeist gesprochen, die professionelle Bikefittings anbietet. Als sie den wissenschaftlichen Ansatz ihrer Vermessung so erwähnt hat, da haben wir irgendwie dann doch an dich denken müssen. Was hältst du denn von Bikefitting?
Was halte ich davon? Also ich finde, das ist ein recht professionelles Werkzeug, ja, wenn es dann so um die letzten Feinheiten geht. Also ich halte es für Leistungssportler auf jeden Fall für eine gute Idee, weil da kann man in den meisten Fällen noch was rausholen. Vor allen Dingen, wenn man dann so Sitzposition und Leistungsoutput irgendwie ein bisschen vergleichen kann. Oder für Leute, die wirklich irgendwie Probleme oder Schmerzen haben, denen sie jetzt irgendwie nicht so ohne weiteres auf die Spur kommen. Da ist es oft auch gut investiertes Geld. Aber so für Alltagsradler, die jetzt irgendwie nur kurze Strecken fahren, ich glaube, die brauchen das in der Regel nicht.
Und so ein Weekend-Warrior, wie ich gelernt habe, wie mich, der am Wochenende 1-2 Mal fährt und ein bisschen sportlicher vielleicht unterwegs ist?
Also, wenn du dich wohlfühlst auf dem Rad, würde ich sagen, spar dir das Geld und kauf dir irgendwie dafür was anderes Schönes, eine gute Klamotte oder so. Aber sobald irgendwie Schmerzen ins Spiel kommen und das irgendwie unangenehm wird, dann kann man da mal drüber nachdenken.
Hast du selbst schon mal ein Fitting gemacht?
Ich habe auch schon mal ein Fitting gemacht, ja. Ich bin mal in den Genuss gekommen über meinen Beruf und das hat auch was gebracht. Also mich hat es zum Beispiel von Knieschmerzen befreit, die mich auf langen Distanzen sonst immer geplagt haben und von denen ich immer nur irgendwie dachte, naja, das ist irgendeine Überbelastung. Und die sind seitdem weg, mit einem Kniff, auf den ich nicht gekommen wäre.
Ah, das wäre meine Frage gewesen. Was ist denn der Kniff? Also war es eine große Verstellung oder war es irgendeine ganz kleine Nachjustage?
Das war eine ganz, eine mini kleine Nachjustage, aber was, wo man wirklich nicht drauf kommt. Also man hat dann irgendwie festgestellt, dass das rechte Knie, was dann immer als erstes wehgetan hat, beim Treten immer so nach innen klappt. Und mir hat man dann unter den rechten Fuß, also unter den großen Zeh quasi, hat man so einen kleinen Keil unter die Einlegesohle drunter gelegt. Und dann ist der Fuß ein bisschen innen nach oben gekippt und seitdem geht das Knie gerade hoch und runter wie ein Motorkolben und die Schmerzen traten nicht mehr auf. Und diese kleinen Keile, die schleppe ich jetzt von Schuh zu Schuh immer wieder mit.
Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe wirklich ein Schnäppchen gemacht, einen Schnapper, und das Rad passt jetzt aber irgendwie doch nicht so richtig gut zu mir und ich kann nicht mal genau sagen, woran es so wirklich liegt. Könnte mir tatsächlich in Wirklichkeit auch passieren. Geld für so ein Fitting will ich aber dann doch vielleicht nicht ausgeben. Worauf kommt es an, damit so ein Rad dann doch irgendwie passt, oder was kann ich selber ein bisschen einstellen?
Also ein bisschen drüber nachdenken, woran es denn liegt, dass das Rad nicht gut passt, das sollte man schon. Letztendlich gibt es eigentlich nur drei Punkte, die in Frage kommen. Also der Rahmen, klar, der gibt irgendwie eine Geometrie vor, aber letztendlich spielt er doch eine untergeordnete Rolle. Eigentlich sind es die Kontaktpunkte. Also der Sattel, auf dem ich sitze, die Pedale, wo die Füße draufstehen, und der Lenker. Oder sagen wir mal besser so die Griffhaltung. Das sind so die drei Punkte, die letztlich die Passung ausmachen. Und dazwischen spielt sich alles ab. Und da sollte man ein bisschen drüber nachdenken, wo muss ich jetzt, ist es zu lang, ist es zu kurz, ist es zu hoch oder ist es zu niedrig? Da muss ich schon ein bisschen drüber nachdenken, damit ich weiß, wo ich was dran rumstellen soll.
Ja, was kann ich denn verändern im Sitzbereich? Also wenn ich da jetzt feststelle, irgendwie irgendwas passt da nicht.
Na, im Sitzbereich, also Sattel hoch und runter stellen, das kennt, glaube ich, jeder, Schnellspanner auf oder Schraube lösen. Und dann kann man das Rohr einfach hoch und runter ziehen, dann kann man die Sattelhöhe einstellen. Da gibt's so eine Faustregel, mit der Ferse satt auf das Pedal stellen, wenn es in der untersten Position ist, auf dem Sattel sitzen, und wenn das Bein dann durchgestreckt ist, dann ist es so grob die richtige Höhe. Und von da aus kann man sich dann noch so ein paar Millimeter hoch und runter tasten, aber das ist mal so grob richtig. Was viele nicht wissen, ich kann da auch in der Länge was machen am Sattel. Also ich kann einmal den Sattel, da wo der geklemmt ist, da kann ich den so ein bisschen vor und zurück schieben auf seinen Schienen. Da sind so, 2 bis 3 Zentimeter drin. Das ist schon eine Rahmengröße, so von der Länge her. Und dann gibt's noch unterschiedliche Sattelstützen mit so Kröpfungen. Also Sattelstütze hat so das Rohr und oben der obere Teil, wo der Sattel geklemmt ist, der ist so ein bisschen nach hinten versetzt. Also das nennt man den Versatz einer Sattelstütze. Und da gibt es verschiedene, von gar kein Versatz, wo der Sattel direkt oben drauf ist, bis 3-4 Zentimeter weiter nach hinten. Da gehen auch noch mal ein paar Zentimeter. Also da kann ich schon sehr viel an der Sitzlänge auch einstellen, alleine am Sattel.
Ja, wobei ich mich auch erinnern kann, im Radladen sieht man das manchmal, im guten Radladen, da wird dann so geschaut, wo das Knie ist, und dann gibt's sogar so Pendel, die man dann so hängt an die Kniescheibe, und da macht man irgendwas mit der Pedalachse. Was macht man da?
Das sind dann schon Bike-Fitting-Methoden. Da geht man dann wirklich ins Detail. Und das ist wirklich das Ideal, wenn quasi der Drehpunkt vom Knie im Lot über der Pedalachse liegt, dann wäre das genau das Richtige. Aber dafür braucht man eben auch den passenden Rahmen.
In welchem Moment eigentlich? Weil meine Knie rotieren, ja?
Wenn das Pedal vorne steht.
Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der es in diesem Beitrag geschafft hat, gerade mal den Anfang seines Wissens über Radanpassungen auszupacken. Und darum, und nicht nur darum, sprechen wir im Podcast-Beitrag gleich noch weiter mit ihm, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank.
Danke euch.
Und damit sind wir auch schon mittendrin im Bonustrack. Wir haben jetzt schon ein bisschen über den Sitzbereich gesprochen, aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist der Lenker. Klassiker sind ja so beispielsweise taube Finger oder solche Sachen. Was kann ich denn am Lenker noch verändern, damit sowas nicht passiert?
Also verstellen kann ich da nicht so viel wie am Sattel. Also den Lenker kann ich vielleicht noch so ein bisschen eindrehen, je nachdem wie er gebogen ist, und kann damit so die Griffposition ein bisschen verändern. Vielleicht kommen sie da ein bisschen höher oder ein bisschen näher ran oder ein bisschen weiter weg. Ansonsten muss ich Teile tauschen. Also der Vorbau, manchmal kann man ihn noch ein bisschen in der Höhe verstellen mit diesen Zwischenringen, die zwischen Rahmen und Vorbau sitzen. Aber oft ist da die Gabel schon so weit gekürzt, dass da wenig Spielraum ist. Zumindest nach oben. Nach unten geht manchmal noch was, aber nach oben kann man ihn oft nicht mehr einstellen. Da ist die Lösung anderer Vorbau, also das Teil, das zwischen Lenker und Gabel sitzt quasi. Die gibt es in etlichen Längen und mit etlichen Winkeln. Da sind mehrere Zentimeter drin, sowohl in der Länge als auch in der Höhe, die ich da den Lenker verstellen kann. Ist auch gar nicht so teuer, 20 bis 30 Euro kostet so ein Teil. Und ja, da sind nochmal 2 Rahmengrößen drin. Den Lenker kann man noch tauschen, zum Beispiel was geht mit einer anderen Biegung oder so, da kommt dann auch nochmal was mit dazu. Also da kann man schon dann auch viel machen.
Wann sollte man denn den Lenker tauschen? Also Christian hat jetzt seine schmerzenden Handgelenke erwähnt und ich habe das bisher noch nicht nur von ihm gehört. Also man hört es oft.
Ja, also Schmerzen der Handgelenke, also kann zwei Ursachen haben. Entweder ist der Lenker zu tief, so dass ich zu viel Last auf den Handgelenken habe, oder zu weit weg. Das kann auch sein, so dass die Handgelenke dann so einknicken, ja, dass man sich so mit den Fingern festhält und die Handgelenke so nach unten rutschen. Das kann auch sein, dass das ist. Da muss man mal genau hingucken und überlegen oder vielleicht auch mal ein bisschen rumprobieren, was letztendlich die Lösung ist. So pauschal kann man es gar nicht sagen.
Gibt ja auch so Lenker mit so angewinkelten oder stärker gewinkelten Griffstücken. Das ist, glaube ich, auch manchmal eine gute Lösung.
Oder? Genau, auch das tut vielen gut. Oder Griffe, so ergonomische Griffe, die ein bisschen eine größere Auflagefläche bieten. Manchmal ist das auch schon die Lösung. Ja, wie gesagt, da muss man so ein bisschen drüber nachdenken. Und wer sich nicht sicher ist, fragt vielleicht mal einen gut sortierten Händler, der sich mit Bikefitting ein bisschen auskennt, oder nimmt eins in Anspruch.
Jetzt hat Christian mit seinem Schnäppchen genau das alles gemacht. Also er hat seinen Sattel so eingestellt, dass es ungefähr passt. Hat den Vorbau getauscht, den Lenker in der Höhe justiert und hat eine Wochenendtour gemacht. Die war wunderbar. Es gibt nur eine Einschränkung, denn seitdem tun ihm seine Knie ziemlich weh. Woran kann das liegen und wie kann er da Abhilfe schaffen?
Auch das kann viele Ursachen haben. Und da gibt es verschiedene Knieschmerzen. Tut es außen weh? Tut es vorne weh? Tut es innen weh? Tut es nur bei Belastung weh? Oder tut es einfach so weh, wenn eine bestimmte Zeit rum ist und so? Und da gibt es auch verschiedene Ursachen. Also ein zu hoher Sattel macht auf jeden Fall Knieschmerzen. Ein zu niedriger Sattel macht auch Knieschmerzen. Ich hatte vorhin das mit dem Schuh angesprochen, dass das eine Fußfehlstellung gibt, die Knieschmerzen verursachen kann. Es gibt Menschen mit einem Beckenschiefstand, wo dann nur ein Knie wehtut, das andere nicht. Das ist ganz schwer zu pauschalisieren. Und deswegen ist der Beruf des Bikefitters letztendlich auch gerechtfertigt. Die finden sowas raus, woran das letztlich liegt.
Aber gibt es trotzdem was, wo Christian, der ja nicht zum Bikefitter will, in dem Moment, wo er vielleicht mal drüber nachdenken könnte?
Ja, ich würde als erstes mal probieren, mit der Sattelhöhe zu spielen. Sie ein bisschen höher zu machen oder ein bisschen niedriger zu machen. Und da zu schauen, ob es da vielleicht schon aufhört. Das ist eine der häufigsten Ursachen, glaube ich. Auch die Pedalposition kann da eine Rolle spielen, also wo ich mit dem Fuß auf dem Pedal stehe. Bei Klickpedalen ist das ja festgelegt, aber die kann man verstellen am Schuh. Ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Und da könnte man auch mal dran rumspielen und dann gucken, ob sich das dadurch verbessert.
Was ich schon häufiger erlebt habe, wenn Leute sich ein neues Fahrrad gekauft haben, vielleicht etwas doofen Spruch, gab's wohl nicht in deiner Größe. Wann passt denn so ein Fahrrad und wann passt es überhaupt nicht? Und kann ich dann mit Einstellung überhaupt noch was retten oder war ich einfach nur doof und habe doch gar kein Schnäppchen geschossen?
Also ich sag mal, ein halbwegs passendes Fahrrad kriegt man noch hin. Und da spreche ich so von 1 bis 2 Rahmengrößen oder so 2 bis 4 Zentimeter in der Rahmenhöhe Unterschied. Das kann man noch hinbiegen mit den angesprochenen Maßnahmen, dass es dann trotzdem passt. Wie das dann aussieht, ist eine andere Frage. Aber wenn sie es weiter entfernt, also wenn jetzt ein 2-Meter-Mann versuchen, auf einem Fahrrad mit der Größe S zu kriegen, da wird es dann langsam aussichtslos.
Zu aller Verwirrung verändern sich ja Sitzpositionen auch mit der Zeit. Also es gibt da so Trends. Rennräder gibt es seit einer Weile auch in Komfortversionen. Mountainbikes werden mit immer längeren Oberrohren angeboten, obwohl man tendenziell kürzer sitzt. Wie finde ich mich denn da zurecht und unterscheide zwischen Mode und für mich sinnvoller Entwicklung?
Ja, da muss man, glaube ich, sagen, dass diese Veränderungen, die da so in jüngerer Zeit stattfinden, eigentlich ein Zeichen für Spezialisierung sind. Also so Komfortrennräder, das sind Rennräder, die speziell für lange Strecken und für untrainierte Fahrer gemacht sind. Dann so gerade im Mountainbike-Bereich finden wir immer so in letzter Zeit Geometrien, die zunehmend bergablastig sind. Also man sitzt aufrechter, aber die Fahrwerksgeometrie ist flacher, damit man nicht so ein Überschlagsgefühl hat und so. Da muss man sich also entweder klar werden, was will ich mit dem Rad machen, und wenn das eben was sehr Spezielles ist, wie mit dem Mountainbike in den Bikepark gehen oder mit dem Rennrad Langdistanzen zu fahren oder eben Kriterien, Kurzstreckenrennen zu fahren, dann kann ich mich auf so eine spezielle Geometrie und so eine spezielle Sitzposition auch einlassen. Ansonsten, wenn ich irgendwie was Alltagstaugliches suche oder eine eierlegende Wollmilchsau suche, dann ist man so mit den Geometrien, die sich seit einigen Jahrzehnten so gefestigt haben und die es dann auch immer noch gibt, die ganz normalen Rennräder und ganz normale Stadträder und ganz normale Mountainbikes, mit denen ist man dann schon gut beraten.
Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin. Und ich habe in dieser Folge gelernt, es geht immer wieder alles nur mit Ausprobieren, Ausprobieren, Ausprobieren.
Oder zum Bikefitter.
Und der treibt dann einen Keil zwischen Schuhsohle und Einlegesohle und dann läuft's plötzlich. So wie bei Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Vielen Dank.
Danke euch.
Ich finde es auch interessant, wie sich Sitzpositionen so mit der Zeit verändern. Ne? Ich habe Räder, die passten mir früher richtig gut. Da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, wenn ich mich da heute drauf setze. Fühlt sich das gar nicht mehr so toll an.
Ja, das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass es ein bisschen sportlicher geworden ist. Bei meinem Rennrad zum Beispiel, da habe ich so ein paar dieser Spacer, sagt man glaube ich, ne, am Vorbau, ja, rausgenommen mittlerweile, weil ich gemerkt habe, nee, das fühlt sich für mich besser an, wenn der Lenker vorne nicht so hoch ist, sondern wenn ich tatsächlich ein bisschen sportlicher sitze. Da hat sich in den letzten Jahren bei mir tatsächlich was verändert. Und früher habe ich aber trotzdem gedacht, das ist eine gute Position und habe mich da auch wohlgefühlt. Aber mittlerweile brauche ich das irgendwie, also da verändern sich glaube ich auch Dinge im Leben, so wie sich der Körper verändert, der Geist verändert sich auch die Sitzposition auf dem Fahrrad.
Absolut, aber bei dir ist das ein Ding, weil du hast Spacer rausgenommen, also deinen Lenker schon tiefer gelegt quasi und jetzt greifst du auch noch in den Unterlenker. Da könnte ja demnächst bald sogar mal eine Ausfahrt des Monats von dir ins Haus stehen.
Weil?
Na, weil du offensichtlich auf dem aufsteigenden Ast bist, wenn man das so sagen kann. Sagt man das? Da entwickelt sich was. Da kommt was. Du gewinnst an Flexibilität. Du bist unterwegs auf der Siegerstraße.
Ja, mit Mitte 30, da wird noch wahrscheinlich noch eine ganz großartige Karriere in den nächsten Jahren beschieden sein.
Ja, das wird Gänsehaut machen, genau wie auch bei Björn.
Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Rad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie langsam, wie nah oder wie weit.
Und Monat für Monat sprechen wir ja mit Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind. Und diesmal hat uns Björn eine E-Mail geschrieben, in der ein für uns neues Wort vorgekommen ist. Und so viel dürfen wir verraten. Björn ist extra rangefahren auf einen Parkplatz in der Nähe von Kiel. Und da fragen wir jetzt mal nach, was dieses Wort ist und sagen aber erstmal hallo Björn.
Ja, hallo ihr beiden.
Du schreibst, du bist 500 Kilometer mit dem Ankoppel-Handbike gefahren. Was ist denn das für ein Fahrzeug?
Ja, ich bin seit gut 5 Jahren Rollstuhlfahrer und man kann so ein halbes Fahrrad, sag ich immer, vor den Rollstuhl spannen und dann hat man quasi einen Rollstuhl und davor ein Fahrrad und kann dann mit dann durch die Lande fahren.
Ja, okay. Und du bist, wie du uns geschrieben hast, zusammen mit einem Freund unterwegs gewesen. Der ist aber mit einem herkömmlichen Tourenrad gefahren. Das klingt jetzt danach bei 500 Kilometern Streckenlänge, dass ihr ganz gut harmoniert habt, oder?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Daniel und ich wirklich ein ganz gutes Team sind. Das harmoniert wirklich sehr gut. Also passt, möchte ich mal sagen. Und deswegen haben wir jetzt auch schon tatsächlich die zweite lange Tour gefahren und haben auch vor, das jetzt jedes Jahr zu machen.
Woran würdest du denn festmachen, dass es passt?
Wir haben einfach denselben Fahrrhythmus. Also Daniel achtet auch sehr darauf, dass ich irgendwie mitkomme, weil tatsächlich bin ich quasi der Bremsklotz in diesem Duo. Da ich gerade bei Steigungen mit dem Handbike relativ langsam unterwegs bin, weil ich ja mit den Armen kurbeln muss und die Steigungen dann für mich sehr schwer zu fahren sind. Ich fahre zwar mit einer E-Unterstützung, Daniel übrigens nicht, aber diese E-Unterstützung hält leider gerade in den Passagen, wo man sie wirklich gut gebrauchen könnte, leider nicht die nötige Power bereit, um mich mit meinem Handbike und dem Gepäck irgendwie die Steigungen hochzuziehen. Also alles, was so, ich sag mal, so über 10% Steigung ist, da hilft er leider nicht mehr so doll.
Ja, wie sieht's denn in der Ebene aus und vor allem auch bergab? Also bist du dann schneller?
Nee, das Problem ist sozusagen, dass dieser Koppelmechanismus zwischen dem Rollstuhl und dem Handbike oder dem Ankoppel-Handbike, das ist keine starre Verbindung, sondern die ist ja auch wieder lösbar, weil ich will ja am Zielort das Handbike abkoppeln und dann wieder mit dem Rollstuhl fahren. Das heißt, ich bin tatsächlich schon bergab ungefähr 55 gefahren mit der Kombination. Aber ehrlich gesagt ist das schon eine ziemlich heikle Geschwindigkeit. Daniel fährt da deutlich schneller, wenn er bergab fährt. Und dann trennen wir uns auch kurz. Wir rufen uns dann immer ungefähr zu, weil wir fahren nach Navi. Wir planen die Route vor und fahren dann mit dem Navi und ich kann dann ihm immer zurufen, wie weit sozusagen der nächste Abzweigepunkt ist. Und so weit fährt er dann vor und wartet dann da einfach auf mich, gerade wenn es bergab geht.
Gibt's auch Situationen, wo sich so ein Ankoppel-Handbike dann doch wie so ein gewöhnliches Fahrrad auch verhält oder ist es wirklich immer anders?
Tatsächlich, in der Ebene, finde ich, ist es ein sehr ähnliches Fahren, nur dass man eben halt mit den Armen kurbelt. Und das Fahrgefühl ist, finde ich, für mich dasselbe. Deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Also viele Rollstuhlfahrer, die Handbiken, auch im Gebirge fahren mit so Liegebikes. Und das wollte ich ausdrücklich nicht machen. Also ich wollte ausdrücklich mit dem Ankoppelbike fahren und auch ausdrücklich diese langen Strecken fahren, um auch zu zeigen, dass es geht.
Das heißt, wenn du sagst, das Fahrgefühl ist für dich dasselbe, dann hast du also selbst auch den Vergleich. Das heißt, du bist vorher auch herkömmliches Rad gefahren, sage ich mal.
Ja, genau. Mhm. Tatsächlich nicht diese langen Strecken, aber ich bin schon auch Fahrrad gefahren, ja.
Jetzt seid ihr zusammen unterwegs gewesen auf dem Bodensee-Königssee-Radweg mit einigen Höhenmetern. Wie ist der denn so, der Radweg?
Ich sag mal, gemischte Gefühle. Also der ist am Anfang, wir sind in Lindau losgefahren und haben dann sind nochmal Richtung Bregenz gefahren. Also wir sind nicht stoisch nach dem Radweg, so wie er ausgeschildert ist, gefahren, sondern wir haben dann auch immer so ein bisschen geguckt, was wir dann auch toll finden. Also wir wollten unbedingt Seilbahn fahren, sind dann Richtung Bregenz und dann auf dem Fender rauf und dann Fender runter. Und bis Immstadt war so unsere erste Strecke, die war super cool, asphaltierte Wege, alles toll. Im Grunde genommen durchs gesamte Allgäu war das so, dass die Wege zum Fahrradfahren richtig gut waren. Und als wir dann nach Oberbayern kamen, waren die Wege dann eher so schottrig. Wir hatten sogar eine Wegstrecke, da haben wir uns wirklich gewundert, dass das ein Fahrradwanderweg ist. Weil ohne Mountainbike kommt man da eigentlich quasi gar nicht durch. Das war richtig steinig. Aber die Strecke sonst ist wunderbar zu fahren. Was die Landschaft angeht, ist richtig toll. Und naja, das andere nimmt man dann halt auch so ein bisschen in Kauf. Ne?
Gibt es denn einen Moment, wo du sagst, das war so mein Moment der Tour, das war mein Höhepunkt? Also war es dann am Anfang im Allgäu?
Nee, das war tatsächlich die Ankunft am Tegernsee. Du kommst irgendwie oben auf dem Tegernsee aus so einer relativ steilen Abwärtspassage raus. Fährst dann noch so ein ganz bisschen an so einer Landstraße lang und kommst dann an so einer Wiese an und dann guckst du über den Tegernsee auch in die Alpen rein. Und das war so richtig so ein Wow-Effekt irgendwie. Also da muss ich sagen, da hatte ich auch wieder richtig viel Gänsehaut. Also die hatte ich sowieso unterwegs, die ganz oft, aber da war es wirklich, wo ich sagen musste, wow.
Klingt gut, vor allen Dingen, wenn du die unterwegs ganz oft hast, auch noch dazu. Es scheint auch so zu sein, dass du, naja, du machst es nicht nur einmal, hast ja eben schon gesagt, du hast es schon ein zweites Mal gemacht, eine Tour mit ihm zusammen. Und es gibt ja auch Pläne für das kommende Jahr, hast du mir verraten. Ne? Wo soll es hingehen?
Genau, nächstes Jahr haben wir vor, Alpe Adria zu fahren, also in Salzburg los. Und dann, ja, Grado beziehungsweise Triest, müssen wir nochmal gucken, wo wir am besten wegkommen. Aber das ist so der Plan für nächstes Jahr. Also auch wieder die Berge. Wir können einfach nicht von den Bergen lassen. Also wir haben uns so ein bisschen verliebt, muss ich sagen.
Das sagt Björn, der sich in die Berge verliebt hat. Und wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt des Monats sprechen will, einfach eine kurze Mail an antritt@detektor.fm oder in der App mitmachen. Die ist übrigens neu seit ein paar Wochen. Da kann man ganz einfach, egal ob Android oder iOS, uns auch eine kurze Nachricht schicken oder einen Text oder auch ein Foto. Und vielleicht hören oder sprechen wir uns ja dann im nächsten Monat, genauso wie jetzt mit Björn. Wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank und gute Fahrt weiterhin in den Bergen und sonst wo.
Ja, ich danke euch, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
Gänsehaut durchs Radfahren, mehr können wir eigentlich nicht verlangen, außer wenn sie durch Kälte kommt. Bei Björn kam sie aber, glaube ich, woanders her.
Ja, also durch Kälte finde ich auch auf keinen Fall eine gute Sache. Da sollte man alles tun, um das zu verhindern auf dem Fahrrad, ist jedenfalls meine Meinung.
Wir einigen uns drauf, wir mögen alle Gänsehäute, außer die durch Kälte.
Richtig, absolut. Ein letztes Mal Gänsehaut in diesem Jahr vielleicht für Freunde des Profisports gibt's am 13. Oktober, denn da findet die Lombardei-Rundfahrt statt. Das ist ja das letzte große Rennen des Jahres und klar, Eurosport überträgt auch das.
je nach Wetterlage eine Schlammpackung oder eine Gänsehaut oder vielleicht auch beides zusammen, gibt es am 27. und 28. Oktober beim Munich Supercross im Olympiapark in München. Die Querfeldeinzeit beginnt und wer dort mitfahren will auf dieser ja historischen, berühmten, besonderen Strecke, der kann sich anmelden bis zum 21. Oktober.
Kann man machen. Und am 20. und 21. Oktober kann man sich auch komplett vor dem Wetter verkriechen und nach Neresheim in Baden-Württemberg fahren. Denn dort finden die deutschen Hallenradmeisterschaften statt. Und das bedeutet, und das finde ich wirklich immer wieder faszinierend, Radball, Radpolo, Kunstrad und Einradfahren.
Noch wärmer als in dieser Halle wird es dann wahrscheinlich beim Ironman Hawaii am 13.10. Wir empfehlen den Livestream zum Event auf der Pazifikinsel und sind am 1.11. selbst wieder am Start. Denn da folgt um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM die kommende Folge des Antritts. Den Podcast gibt es wie gewohnt einen Tag später.
Und ich verspreche, bis zur nächsten Ausgabe fahre ich noch mehr im Unterlenker und vielleicht mache ich auch die ganze nächste Ausgabe im Unterlenker. Mal gucken, wie es hier funktionieren kann. Bis dahin gilt wie immer Lob, Kritik und auch Anregungen gerne an antritt@detektor.fm schicken. Wir freuen uns darüber, gerne auch über unsere kleinen Ausflüge, die wir mal zum Thema Unterlenker, Ortssprints und Sonstiges in diesem Podcast machen. Alle jemals gesendeten Beiträge dieser Podcasts gibt's natürlich auch in der Langversion unter detektor.fm/antritt. Und ich verabschiede mich in den Herbst und gucke gleich mal wieder, wie es meinem Unterlenker geht.
Okay, damit hat Christian Bollert sein Thema für diesen Monat gefunden. Ich hoffe, er übertreibt es nicht und kommt demnächst mit einer Kinnwunde hier ins Studio. Aber der wird es schon machen, ist ja schon groß. Ich verabschiede mich auch. Denkt dran, nehmt den wärmeren Schlafsack und ich wünsche viel Spaß im Wald. Der wird jetzt richtig schön und bunt.
Und ich finde, rund um die Seen ist es auch richtig schön, weil die gerade so warm sind und so morgens so dampfen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, wenn man rund um Seen fährt.
Ja, und die Flüsse auch.
Ah.
Herrlich.
Borken, Bad Tönhausen, Eberswalde, Rosenheim, Landau, 61, Saarland, Emsland, Münsterland, Rheinland, falls uns da jemand hört, Bodensee und Baggerloch Backpacker und Intro Trendchecker, Interrail ungedeckte Checker, für die dicken Schlappen und die Wintermode, für die, die sich im Sommer auch einen Pulli überstreifen, für den Fußballfan. Reise im Flugzeug am Freitag für den Robinson Club und den DLRG-Beitrag fürs Roxy und für die Livestation, für den Berufsverkehr und den Ausbildungsplatz beim Handwerk her. Wir haben euch ein Hit mitgebracht. Dir, dir und dir. Für die Frühaufsteher. Ich werd mal ne ganz große Nummer werden. 1, 2, 3, 4. Ich will in die große Stadt. Ich hab die kleine satt. Ich werd mal ne ganz große Nummer werden. 1, 2, 3, 4. Ich will in die große Stadt.